Die Rolle des Katholizismus in der Endzeit. Deutlicher gesagt, die Rolle des römischen Katholizismus in der Endzeit oder die Rolle der römisch-katholischen Kirche bzw. des Vatikan in der Endzeit. Wenn ich heute Abend über das Thema Katholizismus spreche, dann über den Katholizismus als System, als dogmatisches und hierarchisches kirchliches System und nicht ein Urteil fälle über den einzelnen Katholiken. Ich war selber katholisch und man kennt ja die Dogmen gar nicht als Einfacher, der da praktisch so hineingetauft wurde durch diese Besprengung dieser Säuglinge. Ja, da weiß man ja gar nicht, was alles zu glauben ist. Ich werde jetzt heute aber keinen Überblick über die katholische Dogmatik geben. Das habe ich an anderer Stelle getan, etwa in meinem kleinen Katholizismus-Handbuch. Da habe ich das ausführlich, die ganzen Lehrpunkte analysiert. Worum es heute Abend geht, sind zwei Themen. Zunächst einmal die katholische Sicht über die Endzeit. Das ist vielleicht auch interessant, was glauben Katholiken eigentlich über die Endzeit? Und aber zweitens, das ist der Hauptpunkt, die Rolle der katholischen Kirche in der Endzeit. Vor allem was die Vereinigung der Menschheit und die Hure Babylon und das Kommen des Antichristen angeht. Das wird dann der Schwerpunkt sein. Und ein Blick auf die Päpste bis hin zum momentan residierenden Papst Franziskus. Wir lesen aus dem Wort Gottes, Offenbarung 17, Vers 1 bis 6. Offenbarung 17, 1 bis 6. Dann kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Gewässern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war bedeckt mit gotteslästerlichen Namen und hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Unzucht in ihrer Hand. Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Die große Babylon, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Ja, ich höre gerade, es zu leise, vielleicht ein bisschen lauter stellen. Nun zunächst, das bezieht sich vor allem auf den zweiten Teil des Vortrags, was wir jetzt gehört haben, zunächst die Frage, was glauben eigentlich römische Katholiken bezüglich der Endzeit, was uns ja bei unseren Endzeitkonferenzen wichtig ist, was glauben Katholiken darüber? Römische Katholiken glauben grundsätzlich an den Inhalt der altkirchlichen Bekenntnisse, in denen die Rede davon ist, dass der wiederkommende Herr erscheinen wird, dass es Himmel und Hölle geben wird und dass das jüngste Gericht erscheinen wird mit dem nachfolgenden Beginn der Ewigkeit. So wird im römisch-katholischen Katechismus, er heißt also Katechismus der katholischen Kirche, über den Himmel in Nummer 1023 Folgendes gesagt, ich zitiere, die in der Gnade und Freundschaft Gottes sterben und völlig geläutert sind, leben für immer mit Christus. Sie sind für immer Gott ähnlich, denn sie sehen ihn, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht, Zitat Ende. Und im Katechismus Nummer 1024 lesen wir, dieses vollkommene Leben mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit, diese Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihr, mit der Jungfrau Maria, den Engeln und allen Seligen, wird der Himmel genannt. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höchsten endgültigen Glücks. Und weiter, im Himmel leben heißt mit Christus sein. Zitat Ende. Nun, da klingt manches Biblische an, da freuen wir uns natürlich, aber auch schon, wer genau hingehört hat, auch einiges nicht so ganz Biblische. Die Liebesgemeinschaft wird hier ausdrücklich betont, auch mit der Jungfrau Maria, den Engeln und allen Seligen. Das ist natürlich zum Teil richtig, aber Maria war nicht immer Jungfrau geblieben. Der Herr Jesus hatte auch Halbbrüder, Halbschwestern, wie wir aus der Bibel wissen. Da sehen wir schon die katholische Marienverehrung, die sehr zentral ist. Ja, und auch diese Seligen und Heiligen, natürlich Heilige im biblischen Sinne, sind alle Gläubigen, aber im katholischen Sinne sind hier spezielle Menschen gemeint, die durch die Päpste selig oder heilig gesprochen werden. Also das dringt hier überall durch. Das letzte Gericht selber fällt nach katholischem Verständnis in einen Punkt zusammen. Es gibt für Katholiken keine Unterscheidungen im Endgeschehen. So heißt es kurz und bündig im Katechismus Nummer 1040, das letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi stattfinden. Der Vater allein weiß den Tag und die Stunde. Er allein entscheidet, wann es eintreten wird. Zitat Ende. Nun also keine Unterscheidungen, keine Lehre über das tausendjährige Reich als zukünftiges Faktum und auch keine Lehre bezüglich Entrückung und so weiter. Zumindest nicht in den offiziellen katholischen Schriften. Und es kommt daher, dass die römisch-katholische Kirche geprägt ist, sehr stark von der Theologie des Aurelius Augustinus aus dem 4. Jahrhundert. Und das ist die Lehre des Amillennialismus. Das heißt, es wird gesagt, es gibt kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Während wir, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, Offenbarung 19 und 20 und 21 und so weiter, dann sehen wir, es wird erstmal die Endzeit sein mit ihren Katastrophen und Gerichten. Während dieser Trübsalzeit wird auch die Entrückung sein, die zur Zeit der letzten Posaune, die nach meinem Verständnis mit der 7. Posaune in Offenbarung 11 identisch ist, weil bei Offenbarung 11 ja die Heiligen und die Treuen ihren Lohn bekommen, das wiederum mit dem Preisgericht 1. Korinther 3 identisch ist. Und dann der Antichrist tritt also auf, dann kommt die Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 19, und danach kommt das tausendjährige Reich. Und danach erst das Weltgericht. Ja, aber im katholischen Verständnis wird einfach vom jüngsten Gericht geredet, es fällt alles zusammen. Alan Schreck, ein Autor, schreibt in seinem Buch Christ und Katholik, er selber ist auch katholisch, ich zitiere, manche Christen glauben, dass mit dem Kommen Christi ein tausendjähriges Reich Christi hier auf Erden beginnt. Vergleiche Offenbarung 19 und 20. Katholiken sind bei der Interpretation dieses Textes der Offenbarung gewöhnlich der Interpretation des heiligen Augustinus gefolgt. Für ihn stellen die tausend Jahre die ganze Geschichte der Kirche dar, von der Sendung des Geistes an Pfingsten bis zu Christi Wiederkunft am Ende der Zeit. Es ist eine Zeit des Sieges Gottes, aber auch eine Zeit des Konflikts. Jesus Christus hat den Sieg durch seinen Tod am Kreuz errungen. Doch Satan und seine Dämonen, so schreibt er weiter, sind in der Welt immer noch am Werk und führen Krieg gegen die Kirche. Wenn diese Zeit der Geschichte zu ihrem Ende kommt, wird Satans Macht noch einmal anwachsen, bis Jesus wiederkommen und Satan und alle, die ihm gefolgt sind, auf ewig in die Hölle, den Feuersee, Offenbarung 20, 10 bis 14, verbannen wird. Zitat Ende, Seite 202 und 203 bei Alan Schreck, Christ und Katholik. Aber sage ich nur, oh Schreck, das ist alles sehr fehlinterpretiert. Man sagt hier, also wir leben schon im tausendjährigen Reich, weil es die katholische Kirche gibt, dieses System des Augustinus oder des Amillennialismus. Was macht jetzt die katholische Kirche? Die Bibelstellen wie etwa 1. Thessalonicher 4, Vers 16 folgende, wo von der Entrückung die Rede ist, also davon, dass die Gläubigen hinweggenommen werden in dieser Zeit der Drangsal, praktisch bewahrt werden, heraus aus der Stunde der Versuchung, wie es wörtlich in Offenbarung 3 heißt. Was machen sie damit? Nun, sie sagen, dass das alles nur symbolisch zu verstehen ist, dass es keine wirkliche Entrückung gibt. So schreibt derselbe Alan Schreck, Nomen ist Omen manchmal auch, sind diese apokalyptischen Bilder eine buchstäbliche Beschreibung dessen, wie sich die Wiederkunft Christi ereignen wird, Fragezeichen, oder Bilder der damaligen Vorstellungswelt, um eine Vorstellung zu vermitteln, wie die Parousie, also Ankunft oder Wiederkunft, sich ereignen könnte. Viele Bibeltheologen sind gewiss, dass diese Bilder poetische, also dichterische Bilder sind und nicht als eine buchstäbliche Beschreibung der Endzeit genommen werden sollen. Niemand wird genau wissen, ob die biblischen Bilder poetisch oder wörtlich zu verstehen sind. Katholische Christen sollten deshalb lieber auf die grundlegenden Wahrheiten schauen, die in diesen Abschnitten enthalten sind. Zitat Ende. Also Entrückung verabschiedet. Ja, tausendjähriges Reich verabschiedet. Wird einfach ausgeblendet. Und wie gesagt, die Wiederkunft, die wird auch bei jeder Messe immer wieder ausgesprochen, wenn es heißt, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Immerhin, das wird noch festgehalten. Aber vieles andere einfach als Symbol auf die Seite gedrängt. Obwohl es gar kein Symbol ist, sondern vieles auch wörtlich zu nehmen. Man kann nicht sagen, es sei alles nur Symbole, sondern vieles ist auch ganz wörtlich zu verstehen, gerade auch in der Offenbarung. Etwa die Reihenfolge der Ereignisse im grundsätzlichen Ablauf. Also in der Endzeitlehre der katholischen Kirche gibt es zwar die Wiederkunft Jesu, aber vieles andere wird ausgeblendet, reduziert oder umgedeutet oder als Symbol beiseite geschoben. Soweit das Ergebnis in dieser kurzen Einleitung zum ersten Punkt, welche Endzeitsicht hat die katholische Kirche? Nun kommen wir zu dem zweiten und zentralen Punkt heute Abend, eben die Rolle der katholischen Kirche in der Endzeit. Welche Rolle spielt sie da? Und ich rede von der katholischen Kirche, wie sie jetzt im 20. und 21. Jahrhundert besteht. Nicht so, wie sie über die Jahrhunderte bestanden hat. Denn gerade jetzt fällt auf, dass die katholische Kirche, wie sie jetzt besteht, sehr stark geprägt ist, jetzt kommt wieder ein Schreck, durch die Freimaurerei. Hat davon schon mal jemand gehört? Ja. Nun, und das werde ich jetzt ausführlich erklären und begründen. Ich werde auch einiges zitieren heute Abend, gerade weil das Buch verboten ist, aus diesem Buch Der fremde Agent von Erich Brüning mit dem Untertitel Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen. Wer wissen will, warum das nicht mehr erscheinen darf, kann sich nachher gerne an mich wenden. Ich sage es nicht öffentlich. Ja, jedenfalls das Thema praktisch Vatikan und Freimaurerei und so weiter, man kann es auch überschreiben mit dem Thema die Einheit des Menschengeschlechts. Was in der neueren katholischen Lehre, insbesondere seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das war kurz nach meiner Geburt in den 60er Jahren, ich bin ja 58 geboren, das Konzil war, soweit ich weiß, 62 bis 65. Es gibt ja einige, die älter sind als ich, die haben es noch bewusster als ich miterlebt. Ich war damals 4, 5 Jahre alt erst, habe es erst nachher so richtig kapiert, was da ablief. Also was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zentral ist, das ist die Behauptung der kommenden Einheit des Menschengeschlechts. Diese wird von Rom sehr positiv gesehen und dehnt sich seit dem Zweiten Vatikanum auch auf die nichtchristlichen Religionen aus. Das ist neu, das gab es früher nicht in der katholischen Kirche. Da haben sie zum Beispiel noch den Islam bekämpft, heute wird er mit offenen Armen empfangen. Aber nicht nur der Islam, auch die anderen Religionen. Ich zitiere aus Lumen Gentium, Abschnitt 1. Das ist einer der Konzilsbeschlüsse 1962 bis 65 gewesen, beim Ersten Vatikanischen Konzil. Da heißt es, und Lumen Gentium heißt auf Deutsch, das Lateinisch heißt Licht der Völker oder der Nationen oder der Heiden. Zitat, für den Menschen wird in dieser Vollendung voll und ganz die Einheit des Menschengeschlechtes hergestellt sein. Und jetzt heißt es, in geradezu frevelhafter Weise, die von Gott seit der Welterschaffung gewollt wurde und deren Sakrament gleichsam die pilgernde Kirche war. Zitat Ende. Merkt ihr schon, was da verändert wird? Gott will die Einheit der ganzen Menschheit, stimmt das? Die Freimaurer wollen das. Aber Gott will die Rettung der Verlorenen, die zu ihm umkehren, die wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, die sind eins, gemäß Johannes 17. Während die falsche Einheit, haben wir vorhin gehört, in Offenbarung 17 beschrieben ist, die Einheit der Hure Babylon, wo Unvereinbares vermischt wird, Lüge und Wahrheit miteinander in einen Topf geworfen werden. Das ist das, was wir jetzt erleben, auch bei den Evangelikalen, die munter nach Rom pilgern. Das ist ja heute nicht mein Thema, aber schon oft darüber geredet und geschrieben, über diese ja, erschütternde Tatsache, wie blind Evangelikale, führende Evangelikale heute geworden sind. Traurig. Es heißt im katholischen Katechismus Nummer 1047 und 49, das sichtbare Universum sei, Zitat, dazu bestimmt, umgewandelt zu werden und, Zitat, der Leib der neuen Menschheitsfamilie werde wachsen. Menschheitsfamilie. Nun, an welche Strömung erinnern diese Begriffe? Menschheitsbruderschaft, Einheit des Menschengeschlechts, Menschheitsfamilie, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Freimaurerische Lehre der Vereinheitlichung der Menschen, große Ökumene, politische Vereinigung, wirtschaftliche Einigung, technische Einigung, religiöse Einigung und dann wird sich der Antichrist auf den Thron setzen als der Weltherrscher gemäß Offenbarung 13. Alle werden ihn anbeten, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Die werden verfolgt, Die werden als Überwinder dann mit Christus herrschen im tausendjährigen Reich, wenn sie als Blutzeugen auch bereit waren zu sterben. So steht es in Offenbarung 20. Die das Mahlzeichen nicht angenommen haben und das Bild des Tieres. Nun, antichristliche Entwicklungen sind das. Aber im Vatikan wird seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil das positiv gesehen. Wie konnte das so weit kommen? Dave Hunt schreibt bereits im Jahr 1993, ist in Deutsch übersetzt worden, in seinem wichtigen Buch mit dem Titel Globaler Friede und Aufstieg des Antichristen Folgendes über die römisch-katholische Kirche. Ich zitiere den bereits beim Herrn weilenden Bruder Dave Hunt, der ist auch schon eingegangen inzwischen. Er schreibt auf Seite 163, es gibt keine andere Kirche als die römische, die auch nur annähernd einen solchen Einfluss auf weltliche Machthaber ausgeübt hat. Der Papst empfängt und segnet einen nicht enden wollenden Strom von Würdenträgern, die bei ihm um Audienz bitten. Darunter sind selbst Terroristen wie Yasser Arafat von der PLO. Inzwischen kann man Hamas und Fatah und alles nennen, was es auch heute noch gibt. Dave Hunt schreibt weiter, das war Seite 119, jetzt auf Seite 163, vor allem dem Papst ist es zu verdanken, dass die weltumspannende ökumenische Bewegung sich derzeit explosionsartig ausbreitet. Und unter dem jetzigen Papst noch schneller. Das war bereits 90er Jahren geschrieben, hier 80er, 93. Jetzt ist es noch schneller bei Franziskus. Explosionsartig breitet es sich aus. Weiter schreibt er, so wie Gorbatschow die politische Welt verändert hat, 89, die Perestroika, so hat der Papst der religiösen Welt ein neues Gesicht gegeben, weil er sein großes Ansehen ins Spiel bringen konnte und den Weltfrieden als Anreiz einsetzte, konnte der Papst, das war damals Johannes Paul II., 1986 die Führer der 12 Weltreligionen im italienischen Assisi versammeln. Erinnert ihr euch noch daran? Ja. Schrecklich, ne? Wie die alle nebeneinander stehen. Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, Hindus, Buddhisten, Moslems, auch einige Juden, auch einige Vertreter christlicher oder abgefallener christlicher Kirchen, wie auch immer man sagen will, waren dorthin gekommen. Dave Hunt schreibt weiter, die Teilnehmer beteten jeweils zu dem Gott, in Anführungsstrichen, an den sie gerade glaubten und flehten zu den Gottheiten um den Weltfrieden. Um zu rechtfertigen, dass er sogar die Gebete von Medizinmännern und Feueranbetern respektierte und würdigte, erklärte Johannes Paul II. Den Teilnehmern, die Herausforderung, den Frieden zu erringen, ist höher zu bewerten als alle religiösen Unterschiede. Zitat Ende. Also irdischer Friede steht über dem Frieden mit Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Erstes Gebot Gottes. Das war damals übrigens die Jahreslosung 1986. Interessant. Dave Hunt berichtet auch von dem weithin geheim gehaltenen Weltforum der Geistlichen und Parlamentarier zur Rettung der Menschheit, das fast unbemerkt, von der Presse sowieso totgeschwiegen, bereits im Oktober 1985 gegründet wurde. In diesem Weltforum haben sich geistliche Führungspersönlichkeiten der 5 größten Weltreligionen und Parlamentarier aus allen 5 Kontinenten zusammengefunden, um in einer vordergründig gut erscheinenden Zielsetzung einen Gedankenaustausch zur ökologischen Rettung und zum Weltfrieden zu führen. Die Klimadebatte, die wir jetzt haben, kommt nicht von ungefähr. Ja. Die aus diesem Weltforum hervorgegangene Arbeitsgemeinschaft fasste folgenden Beschluss, ich zitiere, Dave Hunt zitiert das auf Seite 164 seines Buches Globaler Friede und Aufstieg des Antichristen. Zitat, wir haben uns mit dem Wesen der Beziehung zwischen politischem und religiösem Leben beschäftigt und sind miteinander übereingekommen, dass beide Parteien, die politischen und religiösen Führer, die Zusammenarbeit brauchen und erstreben. Und wir werden auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene jede erdenkliche Zusammenarbeit der Geistlichkeit mit den Parlamentariern fördern. Wir stehen am Anfang einer neuen Epoche des Weltbürgertums. Dieses neue Bewusstsein überspringt alle Rassenschranken, alle Grenzen zwischen Religionen, Ideologien und Nationalitäten. Wir sind Träger der Vision einer neuen Weltgemeinschaft, mit der die lange und tragische Geschichte menschlicher Gewalt durch ein Zeitalter gegenseitig zugesicherten Wohlergehens und Friedens abgelöst wird. Zitat Ende. Klingt doch alles gut, ja? Friede, Wohlergehen, Harmonie. Aber Jesus darf nicht der einzige Weg zum Vater sein. Das ist ganz klar, aus allen Religionen. Irdischer Friede wird über den Frieden mit dem einzig wahren Gott gestellt. Das ist der Trugschluss. Man denkt nur innerweltlich, immanent und vergisst völlig die Überweltlichkeit des einzig wahren Gottes, die Transzendenz Gottes. Und es ist aber interessant, was daraufhin passiert ist. Das war 1985, wo man sich da so weitgehend heimlich oder Helinger getroffen hat, wie man auch im Schwäbischen sagt. Ja? Und dann schreibt Dave Hunt weiter: Seit seiner Entstehung hat dieses Weltforum von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt sich immer wieder getroffen, um die Globalisierung auf politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene voranzutreiben. An einem Treffen im April 1988 in Oxford beispielsweise nahmen bereits Geistliche und Parlamentarier aus 52 Ländern teil. Unter ihnen, so schreibt Dave Hunt wörtlich, Senatoren aus Amerika, führende Wissenschaftler, Mitglieder des obersten Sowjet, also von Sowjetunion, und der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, der UNO-Generalsekretär und der Erzbischof von Canterbury, Mutter Teresa von Kalkutta, der Dalai Lama, Mitglieder des Kabinetts, Kardinäle, Yogis, Bischöfe, Rabbis, Imame und Mönche. In der Abschlusserklärung heißt es, Zitat, unsere gemeinsame Sorge um das Überleben der Welt hat uns zusammengebracht. Und wir sind durch unsere Begegnung zu der klaren Erkenntnis gelangt, wie grundlegend das Einssein der Menschheit ist. Und die Erkenntnis, dass jeder einzelne Mensch sowohl eine geistliche als auch eine politische Dimension hat. Jeder von uns ist durch die Erfahrungen und Erlebnisse in Oxford verändert worden und wir sind Verpflichtungen eingegangen, die unwiderruflich sind. Das war im April 1988. Dave Hunt folgert zu Recht, solch eine ökumenische Partnerschaft der religiösen und politischen Führungselite ist eine wichtige Voraussetzung für das Auftreten des Antichristen. Und wir wissen ja, der römische Papst ist eine Integrationsfigur in diesem Geschehen. Nun, das war 88. Und was geschah 1989? Der Fall der Berliner Mauer. War es vielleicht doch nicht nur das Volk, das das zu Wege gebracht hat? Es war doch von Senatoren aus USA und von Vertretern des obersten Sowjet, hat man sich ja schon längst getroffen und gesagt, wir müssen eins werden. Perestroika, Gorbatschow, ihr erinnert euch. Ja, also wenn die Mächtigen das nicht beschlossen hätten, hätte das Volk das nicht erreicht, bin ich überzeugt. Ja, viele sagen, Gott hat es gemacht. Natürlich, Gott lässt das alles zu. Und natürlich war die Mauer schrecklich, mitten durch Deutschland. Ich will das überhaupt nicht gutheißen. Aber die Mauer musste natürlich fallen, damit die Menschheit eins werden kann. Es war ein großes Hemmnis. Das ist klar. Nichts geschieht aus Zufall. Nun habe ich schon erwähnt, dieses Buch, Der fremde Agent von Erich Brüning, Freimaurerei, Vatikan und Evangelikalen. Lange vergriffen, darf nicht nachgedruckt werden. Aber gerade deshalb möchte ich, wenn ihr Interesse habt, natürlich nur einiges daraus zitieren. Besteht da Interesse? Ja. Okay. Erich Brüning schreibt über die verschiedenen Päpste seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr interessante Fakten, die man kaum weiß in der Öffentlichkeit. Er weist nach, dass außer vielleicht Benedikt dem 16. alle anderen Freimaurerpäpste waren. Benedikt musste natürlich zurücktreten, der hat nicht ins Schema gepasst. Und Johannes Paul II., den habe ich vergessen, der hat ja auch nicht lange gelebt. Das war wahrscheinlich auch kein Freimaurerpapst. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, es ist ein gefährliches Fahrwasser. Aber Brüning bringt Nachweise, wie weit Rom seit dem Zweiten Vatikan durch die Freimaurerei beeinflusst wurde. Wo also nicht mehr nur gesagt wird, die römisch-katholische Kirche ist universal, sondern das ganze Menschheitsgeschlecht mit allen Religionen wird jetzt zusammengefasst unter der Obhut der UNO in Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche. Wäre früher in dieser Art nicht denkbar gewesen. Früher wollte Rom alles katholisieren, jetzt erkennen sie praktisch an, Rom sei zwar die Spitze der religiösen Erkenntnis, im Papsttum wird behauptet, aber alles strebt nach Rom hin und ja, jeder darf aber doch nach seiner Fasson letztendlich selig werden. Wenn jemand vielleicht das Video gesehen hat, was die Bild-Zeitung veröffentlicht hat vor einer Zeit, von dem jetzigen Papst Franziskus, wo so ein Junge zu ihm geführt wird, sein Vater ist gestorben sehr früh und er ist Atheist gewesen, also ein Gottloser, aber er hat seinen Jungen katholisch taufen lassen. Ja, und dann fragt dieser Junge den Papst ins Ohr, ist mein Papa verloren, weil er Atheist war? Und welche Antwort gibt Franziskus, dieser jesuitische Papst? der ja sehr geschult ist. Er sagt, es gibt keine direkte Antwort. Er fragt die Leute, was denkt ihr? Meint ihr, dieser Junge, der Papa war zwar Atheist, aber er hat ihn doch taufen lassen und so. Meint ihr, der ist verloren? Nein, sagen die Leute. Ja, seht ihr, ihr habt die Antwort gegeben. Der kann doch nicht verloren sein, der sein Kind taufen lässt. Also jeder wird in den Himmel gelobt, auch wenn er selber Atheist war. Das ist interessant. Widerspricht aber völlig dem Wort Gottes, wo gesagt wird, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wir können keinen Atheisten sagen, einfach in den Himmel loben. Das ist eine falsche Art von Seelsorge, die hier getrieben wird. Das ist eine Verführung. Auch wenn einem so ein Kind natürlich leid tut, ganz klar, aber man muss trotzdem bei der Wahrheit bleiben, denn echte Liebe ist wahrhaftig. Was man sagen könnte ist, das haben auch schon Leuten gesagt, die ungläubige Angehörige hatten, vielleicht hat er sich auf dem Totenbett noch bekehrt, Gott weiß es, ja, das kann man sagen, aber ich kann nicht sagen, der ist jetzt praktisch im Himmel, so einfach in den Himmel loben. Es liegt in Gottes Hand. Ja, nun also der erste dieser Päpste, das war, wer weiß noch, Zweite Vatikanische Konzil, wer hat es einberufen? Ja. Johannes der 23. Johannes, der hieß mit bürgerlichem Namen, wie hieß er nochmal? Roncalli, ja genau, so wie der Zirkus, ne? Ich glaube, so ähnlich, Roncalli. Und da schreibt jetzt Erich Brünig über ihn und er zitiert aus der Insiderschrift Code, CODE, Nummer 289, Seite 49. Während seiner Nunziatur in der Türkei wurde der spätere Johannes der 23. in die Sekte des Tempels aufgenommen. Zitat Ende. Brüning schreibt weiter, in Frankreich bezeugten pensionierte Angehörige der republikanischen Garde, dass Kardinal Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23., als Nuntius in Paris in Zivilkleidung an den Donnerstagabendsitzungen des Großorients von Frankreich, also dieser französischen Freimaurerloge, teilgenommen hat. Weiter, Johannes der 23. verleugnete seine freimaurerische Weltanschauung auch kaum, wie das in seinem sogenannten Gebet an den allmächtigen Baumeister aller Welten die Gottheit des Freimaurertums zum Ausdruck kommt. Hier der Wortlaut dieses Pseudo-Gebets. Dieses freimaurerische Gebet, was auch der Johannes 23. sich verinnerlicht hat, lautet folgendermaßen. Herr und großer Baumeister, wir werfen uns, also nicht mit Beten jetzt, wir werfen uns zu deinen Füßen nieder und bitten dich um Verzeihung für die kursierende Häresie, in unseren Freimaurerbrüdern deine vornehmlichen Verfolger zu erkennen. Wir kämpften immer gegen das freie Denken, weil wir nicht begriffen hatten, dass es die erste Pflicht einer Religion ist, wie es das Konzil versicherte, dass in ihr sogar das Recht besteht, nicht an Gott glauben zu müssen. Wir hatten all jene verfolgt, die in der Kirche selbst vom Weg der Wahrheit abgewichen waren, indem sie sich unter Geringachtung aller Beleidigungen und Drohungen in die Loge einschrieben. Wir hatten unbedachterweise Glauben gemacht, dass ein Kreuzeszeichen höher sein könne als drei Punkte, die eine Pyramide bilden. All das tut mir leid und mit deiner Verzweiflung erflehen wir vor dir, du mögest uns empfinden lassen, dass ein Zirkel auf einem Altar so viel bedeuten kann wie unsere alten Kruzifixe. Amen. Veröffentlicht in Giornale di Genova, 9. August 1966. Als Johannes der 23. gestorben war, so belegt Erich Brüning weiter, veröffentlichte die mexikanische Großloge folgenden Nachruf, der am 4. Juni 1963 in der mexikanischen Tageszeitung El Información erschien. Zitat, die mexikanische Großloge der freien und angenommenen Maurer bekundet anlässlich des Todes von Papst Johannes dem 23. ihren Schmerz über das Ableben dieses großen Mannes, der kam, um die Ideen, Gedanken und Riten der römisch-katholischen Liturgie zu revolutionieren. Die Menschheit hat einen großen Menschen verloren und die Maurer anerkennen an ihm seine erhabenen Grundsätze, seine Mitmenschlichkeit und seine Haltung eines großen Liberalen. Zitat Ende. Er war also der von den Freimaurern erträumte Papst, der dieses Konzil initiiert hat. Er hat sein Ende nicht mehr erlebt, da kam dann der nächste Freimaurer, Paul VI. Und er hat auch diese Friedensenzyklika Pacem in Terris verfasst, Friede auf Erden. Und war auch mitverantwortlich für die Konzilskonstitution Gaudium et Spes. In dieser Friedensenzyklika Pacem in Terris, da heißt es in Position 142, dass die Hauptaufgabe der Vereinten Nationen sei, der UNO also, den Frieden unter den Völkern zu schützen. In Position 143 wird positiv die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom Vatikan gewürdigt, die ja auch natürlich manches Gute enthält, ist ganz klar. Aber das ist eben keine christliche Basis, sondern eine humanistische Basis. Es geht hier nicht mehr um das Kreuz und Jesus Christus, sondern um den Humanismus, der Mensch auf dem Thron. Und da können alle Religionen zustimmen. Es heißt in Position 145 wörtlich, und da verrät sich jetzt die freimaurische Handschrift in dieser Enzyklika Pacem in Terris: Es ist daher zu wünschen, die Vereinten Nationen, also die UNO, möchten ihre Organisation und ihre Mittel mehr der Weite und dem hohen Rang ihrer Aufgabe anzupassen imstande sein, damit bald die Zeit komme, in der diese Vereinigung die Rechte der menschlichen Person wirksam schützen kann. Weil die Menschen sich immer mehr bewusst sind, dass sie als lebendige Glieder zur allgemeinen Menschheitsfamilie gehören. Signalwort Freimaurer, allgemeine Menschheitsfamilie. Erich Brüning sagt, dass Johannes der 23. den fremden Agenten in der Kirche initiiert hat. Paul der 6. hat ihn intronisiert und Paul der 2., der hat praktisch durch die Assisi dann den Kult, den fremdreligiösen Kult in die katholische Kirche eingeführt. Natürlich war vorher auch schon viel Heidentum im Katholizismus, das wissen wir. Die ganzen heidnischen Gottheiten wurden ja zu katholischen Heiligen umgemünzt, nicht? Der Feuergott und Wassergott und medizinische Gottheiten, das sind dann plötzlich alles Heilige geworden, aber es kommt ja auch schon aus dem Heidentum. Von daher ist es an sich nur folgerichtig, dass die katholische Kirche immer mehr paganisiert oder verheidet wird. Aber in der evangelischen sieht es zurzeit auch nicht viel besser aus. Darüber werde ich, so Gott will, übermorgen Abend sprechen, über die Rolle des Protestantismus in der Endzeit, die immer mehr ethisch verwahrlost, vor allem auch. Ja, nun also Paul der VI. Auch er war ein Freimaurerpapst, wie Erich Brüning belegt. Und zwar, das wird bestätigt vom 33-Grad-Freimaurer Carlos Vázquez Rangel im Oktober 1992 in der mexikanischen Wochenzeitschrift Proceso. Der schreibt in dieser Zeitschrift: An einem und demselben Tag wurde in Paris der profane Angelo Roncalli, also der spätere Johannes der 23., und der profane Giovanni Montini, der spätere Papst Paul der 6., in die erhabenen Mysterien der Bruderschaft eingeweiht. Daher kommt es, dass vieles von dem, was auf dem Konzil erreicht wurde, auf freimaurischen Grundsätzen beruht. Zitat Ende. Wie ich immer wieder sage, der Fisch fault vom Kopf her. Wenn es der Teufel schafft, die Spitzen zu unterwandern, ob es jetzt bei der Freimaurerei ist, sowieso, aber im Vatikan oder bei der UNO oder eben auch bei Allianzkreisen weltweit gesehen, dann schafft er es auch von den Oberen her, die Unteren immer mehr zu beeinflussen. Da werden dann Schulungen veranstaltet, da werden die Priester oder Prediger oder wie auch immer eingeladen und ich sage es mal ganz klar, Gehirn gewaschen, angepasst an diese, sage ich mal, verfälschten, vielleicht sogar, soll man sagen, satanischen Lehren. Ja, dann wurde die Konzilskonstitution Gaudium et Spes verabschiedet. Du bist Lateiner, was heißt das auf Deutsch? Gaudium?
Freude und Hoffnung.
Freude und Hoffnung, genau. Wir kennen uns schon sehr viele Jahrzehnte, ja. Humanistisch gebildet im altsprachlichen Gymnasium. Daher kann man gut Latein, hat auch manche Vorteile. Aber Humanismus ohne Christus ist ein Irrweg, ja. Sondern das ist sogar eine Ersatzreligion, dieser Glaube an den guten Menschen, der ohne Jesus praktisch sich selber emporarbeitet und veredelt. Das sind ja die Ziele der Freimaurerei, die Menschheitsbruderschaft, wo der Mensch sich selber immer mehr veredelt, immer besser wird, aus eigener Kraft. Da wird völlig geleugnet, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Natur aus, von Jugend auf. Und gemäß Römer 3, keiner vor Gott gerecht ist, keiner bestehen kann ohne unseren Herrn Jesus Christus. Nun, es heißt in Gaudium et Spes, wenn wir uns die Einswerdung der Welt vor Augen stellen, eine bessere Welt in Wahrheit und Gerechtigkeit, so sind wir Zeugen der Geburt eines neuen Humanismus. Der Vatikan spricht hier ganz offen vom Humanismus, in dem der Mensch sich vor allem in der Verantwortung für seine Brüder und die Gemeinschaft versteht. Jetzt fragt man sich, welche Brüder hier gemeint sind. Sind es jetzt die christlichen Brüder gemeint oder die Freimaurerbrüder? Ich denke eher Letzteres. Und weiter, wir wenden uns denn auch allen zu, die Gott anerkennen und in ihren Traditionen wertvolle Elemente der Religion und Humanität verehren, bewahren und wünschen, dass ein offener Dialog uns alle dazu bringt, die Anregungen des Geistes, ich frage mich welches Geistes, treulich aufzunehmen und mit Eifer zu erfüllen. Humanität, Religiosität, ganz allgemein gesprochen. Und so ist ja auch in der Europäischen Union, deshalb auch habe ich ja dieses Buch veröffentlicht, EU-Superstaat, Vatikan und neue Weltordnung, auch in der Europäischen Union, ist der blanke Humanismus. Hat Christus, hat Gott keinen Platz in der europäischen Verfassung oder im Reformvertrag. Da heißt es nur, die religiösen, kulturellen und humanistischen, oder das religiöse, humanistische, kulturelle Erbe Europas. Aber von Gott kein Wort. Humanismus, Religiosität, übrigens mal ganz stark gesagt, auch Satanismus ist eine Religion, ne? Auch der Satanismus. Also es wird alles unter Religiosität heute verstanden. Es ist wirklich endzeitlich. Endzeitlich. Ja, also dann ist Papst, ja, könnt ihr noch ein paar Zitate verkraften? Wir wollen es auch mal aufzeichnen, dass die Leute das hören, weil das Buch ja verboten ist. Man darf es ja nirgends mehr veröffentlichen. Deshalb ist es gut, wenn es auch wenigstens auf Ton vorhanden ist. Papst Paul VI. Ist ein Vertreter des sogenannten integralen Humanismus. Der integrale Humanismus versteht sich als menschliches Ideal in einer Weltzivilisation, in der alle Menschen in Gerechtigkeit, Liebe und Frieden versöhnt werden sollen. Klingt ja alles sehr gut, aber es ist ein Friede ohne Christus als einzigen Weg zum Vater. Höchstens Jesus und Buddha, Zarathustra, Mohammed, aber nicht Jesus allein. Das ist genau der Unterschied und der springende Punkt. Erich Brüning schreibt hier wörtlich dazu, hier wird die biblische Botschaft pervertiert. Der Mensch in seiner gezüchteten Überheblichkeit verkündet ein Evangelium der Humanität, das den Menschen an die Stelle Gottes setzt. Der integrale Humanismus strebt eine universale Brüderlichkeit an unter, in Gänsefüßchen, Menschen guten Willens verschiedenster Religionen. Habt ihr schon gehört? Alle Menschen guten Willens werden eins. Ob sie jetzt Hindus, Buddhisten, Moslems oder was auch immer sind, werden alle eins. Und die keinen guten Willen haben, das sind die bösen Fundamentalisten, die an Gottes Wort und an Jesus als einzigen Weg festhalten. Und deshalb wird Verfolgung kommen. Ich habe ja gesagt, diese neue Broschüre, Christenverfolgung in Europa. Das wird paradoxerweise auch vom Vatikan, von dieser freimaurisch unterwanderten vatikanischen sogenannten Kirche, mit vorbereitet, zusammen mit UNO und EU und anderen Gremien. Der integrale Humanismus drang, wie der Papst später selber bemerkte, wie Rauch in den Vatikan ein, schreibt Brüning. Das angestrebte Ziel ist jetzt eine globale Kirche unter Einschluss aller Religionen. Nicht mehr allein katholische Kirche, sondern Einschluss aller Religionen. So heißt es im Konzilstext Lumen Gentium, der Heilswille umfasst die, welche den Schöpfer anerkennen. Unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten. Ja, hoppla, haben die Bibel nicht gelesen und den Koran auch nicht? Im Koran wird gesagt, verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe. Das ist für Jesus kein Platz, höchstens für Isa, einen verfälschten Jesus, der nur ein Prophet ist. Aber Jesus ist der Sohn Gottes und hat durch sein Sühnopfer am Kreuz auf Golgatha uns die Erlösung geschaffen. Und jeder, der das annimmt, wird gerettet, wird in den Himmel kommen. Ich möchte auch in diesem Vortrag das Evangelium doch zumindest erwähnen, das ist ganz wichtig, ja, dass wir das mal gehört haben. Aber hier wird gesagt, alle Religionen sind praktisch Heilswege und es bündelt sich im Vatikan. Interessant, dass am Ende seines Pontifikats Papst Paul VI. Vielleicht in einem gewissen Lichtblick Folgendes festgestellt hat. Das zitiert Erich Brüning und ist auch zum Titel seines Buchs geworden. Der Rauch Satans ist durch einen Spalt in den Tempel Gottes eingedrungen. Es hat sich eine feindliche Macht eingeschaltet, ein fremder Agent, ein geheimnisvolles Wesen, der Teufel. Nichtsdestotrotz sprach dieser selbe Papst Paul VI. Am 4. Oktober 1965 vor der Generalversammlung der UNO und sagte bei seinem Vortrag, diese Begegnung ist von Einfachheit geprägt, denn der zu Ihnen spricht, ist ein Mensch, genauso wie Sie. Ihr Bruder ist er und sogar der Geringste unter Ihnen. Ja, hoppla, der Bruder aller dieser politischen Vertreter aus allen möglichen islamischen und anderen Staaten. Was ist das für ein Bruderbegriff? der freimaurische Bruderbegriff, nicht der biblische, wo nur die durch Gottes Geist wiedergeborenen Christen Brüder und Schwestern sind. Weiter noch Zitate aus seiner Rede vor der UNO. Als Experten sozusagen für die Menschlichkeit tragen wir ihrer Institution in diesem Augenblick die Unterstützung unserer letzten Vorgänger, die aller katholischen Bischöfe und unsere persönliche an. Wir sind gewiss, dass diese Organisation den angemessenen Weg zur zeitgerechten Zivilisation und zum Weltfrieden öffnet. Sie, also die UNO, haben ein Gebäude errichtet, das niemals in Trümmer gehen darf. Es muss vervollkommnet und im Lauf der Geschichte dieser Welt angeglichen werden. Sie vertreten eine Entwicklungsstufe der Menschheit. Von nun an ist es nicht mehr möglich, zurückzuweichen. Man muss voranschreiten. Zitat Ende. Welteinheit. Und was dann kommt, wissen wir aus der Bibel. Die Diktatur des Antichristen. Übrigens, diese Entwicklungsstufe, dieses Denken der Evolution kommt von dem Evolutionisten und Hochgradfreimaurer der katholischen Kirche, Pierre Teilhard de Chardin, der auch in den 60er Jahren damals schon sehr einflussreich war. Und er hat die Hommonisation, die Menschwerdung der Menschen vertreten und der Menschheit, die zusammenwächst, hin zum Punkt Omega sollte alles streben. Und das sei Christus, wenn die ganze Menschheit eins wird. Globalisierung kann man es auch nennen. Eine geradezu luziferische Verdrehung der Wahrheit, wie Erich Brüning feststellt hierzu. Ja, soweit Paul der VI. Wir wollen da aber noch bis zu Franziskus kommen. Es ist aber noch ganz wichtig, Johannes Paul der II. Den kennen sicherlich noch die meisten. Der hat ja ziemlich lange residiert im Vatikan. Sein Vorgänger, Johannes Paul der I., der hat ja nur ein paar Wochen gelebt als Papst noch dann. Und ist dann auf mysteriöse Weise gestorben. Vermutlich hätte er diesen Plan nicht weitergeführt, ist zu vermuten, ja, muss da vorsichtig sein. Aber Johannes Paul II. War bereit, diesen geheimen Plan weiterzuführen, dieser Hominisation, dieses integralen Humanismus, Vereinigung der Menschheit. Und er ist praktisch dann der Dritte im Bunde geworden, wie die drei Punkte einer Pyramide. Und er hat gesagt, seht Assisi im Lichte des Konzils. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Tür geöffnet zu den nichtchristlichen Religionen. Und er hat es nun umgesetzt zu einem Kult und hat zum ersten Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit, es wurde im Fernsehen übertragen, die führenden Weltreligionen bzw. ihre Vertreter zusammengeführt, um gemeinsam für den irdischen Frieden zu beten. Der irdische Friede steht höher als die Differenzen zwischen den Religionen. Ein so großer Trugschluss, eine solche Verführung, dass man es nicht fassen kann, weil es widerspricht diametral dem Wort Gottes. Es hat sich übrigens auch daraufhin in diesem Zusammenhang die Priesterbruderschaft Pius X. Abgespalten von der katholischen Kirche bis heute. Das ist interessant, ich kenne da auch einige von denen. Unter dem katholischen Erzbischof Marcel Lefebvre, vielleicht schon mal gehört, die sogenannten Traditionalisten. Die sagen genau das Gleiche wie wir. Die sagen, dass das Freimaurertum und das Antichristentum seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den Vatikan eingedrungen sei. Vielleicht darf ich an der Stelle mal erwähnen, das war mal vor einigen Jahren ein Reporter des Südwestrundfunks bei uns zu Hause. Der wollte mich interviewen, eine Sendung machen im Radio und hat vorher, am Tag vorher, einen Vertreter dieser Priesterbruderschaft, dieser erzkatholischen Richtung interviewt. Und dann hat er eine Sendung gemacht, und hat uns verglichen miteinander, hat gesagt, wir seien beide die Rechtsaußen. Dieser Vertreter aus Stuttgart, der hieß zufällig Steiner, nicht Rudolf Steiner, ich glaube Peter Steiner oder so ähnlich. Das sei der Rechtsaußen bei den Katholiken, ich sei der Rechtsaußen bei den Evangelikalen oder Evangelischen. Das fand ich ja interessant. Ich lasse mich aber in kein politisches System einordnen. Aber heute gibt man als Rechtsaußen, wenn man einfach bibeltreu sein möchte. Das ist schon traurig. Und habe aber ganz klar gemacht, dass wir zwar beide in ethischen Fragen in vielem übereinstimmen, ja, aber in der Dogmatik, in der Lehre überhaupt nicht. Ja. Und das ist ja das, dass man heute versucht, über die Ethik, über die moralischen Themen, Abtreibung, Homo-Ehe und diese Dinge, Bindeglieder zu schmieden. Es gibt auch eine Bekenntnisökumene, wo man versucht, die Konservativen aus allen Konfessionen zusammenzuführen. Aber man lässt völlig die Lehre, die Dogmatik außer Acht. Versteht ihr? Aber es gibt keine Einheit ohne die Lehre. Heute sprechen führende Vertreter, auch der Evangelikalen, von einer Ökumene der Herzen. Man will die Lehre einfach beiseite lassen und sagt, in den Herzen wollen wir einig sein. Ganz raffiniert, aber es funktioniert nicht. Es gibt auch immer wieder Vertreter, die sagen, die Lehre ist grundlegend. Und da haben sie auch recht. Ich bin mit Katholiken einig, die sagen, wir haben eine andere Lehre als ihr. Da sage ich, ja, ihr habt wirklich eine andere Lehre als wir. In vielen Punkten, nicht in allem, aber in vielen Punkten ist es unvereinbar. Weil wir sagen, allein die Bibel. Und sie haben die Tradition hinzugefügt und da sind viele Sonderlehren eingedrungen. Professor Johannes Dörrmann, ein Missions- und Religionswissenschaftler der Universität Münster, hat damals in den 80er Jahren eine dreibändige Buchreihe verfasst mit dem Titel Der theologische Weg Johannes Pauls II. Zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi. Und darin weist er nach, dass Johannes Paul II. Die Allerlösungslehre vertritt. Das heißt, dass alle gerettet werden, dass alle letztendlich auch an Gott glauben, so dieses anonyme Christentum, was auch der bekannte katholische Theologe Karl Rahner verkündet hat. Vielleicht ist manchen ein Begriff. Da wird ja behauptet, auch der Hindu ist eigentlich ein Christ, der hat es nur noch nicht erkannt. Ja, in seinem Herzen wohnt Christus, dieser göttliche Funke, also dieses mystische Denken, auch von manchen altkirchlichen Kirchenvätern her ist es schon dieser Logos Spermaticus, ja, vielleicht die Fachleute unter uns. Das ist dieses samenhafte Wort, das in jedem Menschen schon ruht, Christus in uns, schon von Natur aus. Aber das widerspricht völlig dem Wort Gottes, wo es gesagt wird, von Natur aus, in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Auch Christus nicht. Wir müssen ihn erst aufnehmen. Ja? Johannes 1, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Wir sind es nicht von Natur aus, sondern wir müssen es erst werden. Wir sind Geschöpfe Gottes, aber keine Kinder Gottes, wenn wir Jesus nicht im Herzen haben. Aber ich hoffe, viele unter uns, die hier sind, sind schon Kinder Gottes, haben den Herrn Jesus angenommen. Aber diese Allerlösungslehre vom kosmischen Christus, der in allen wohnt, im ganzen Universum, das hat Wojtyla, dieser polnische Kardinal, der zum Papst wurde, vertreten. In Lumen Gentium Position 1 ist zu lesen, dass die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Und dazu schreibt Wojtyla, der Papst Johannes Paul II., alle Menschen sind von diesem Sakrament der Einheit umfangen. Und das ist Allerlösungslehre in Reinkultur. Ja, und dann hat er diese Veranstaltung in Assisi durchgeführt. Das muss ich jetzt überspringen, ich denke, das ist allen bekannt. Und jetzt möchte ich noch kommen zu Papst Franziskus. Benedikt den 16. lasse ich mal aus. Der hat nicht so richtig in dieses Schema gepasst. Man weiß auch nicht genau, ob er auch Freimaurer war, eher nicht. Und er ist auch zurückgetreten. Sehr interessant. Ne? Er hat auch unangenehme Dinge gesagt, etwa über den Islam, die er dann revidieren musste. Da kam so ein großer Druck von der Presse, von der Politik, aber auch von der Kurie, die gesagt haben, du darfst sowas Negatives nicht sagen über den Islam. Und er hat gemerkt, er hat immer mehr Druck gebracht, weil er einfach ehrlich war in diesen Punkten. Und dann ist er gegangen, Klammer auf Worten, Klammer zu. Ja, und dann kam dieser Jesuit, zum ersten Mal übrigens ein Jesuit auf dem Papstthron, Franziskus. Bergoglio, ein, soweit ich weiß, Spanier oder beziehungsweise Argentinier. Und es war also wirklich etwas Neues. Wofür stehen denn die Jesuiten? Ignatius von Loyola, der trat auf gegen die Reformation. Der wollte die Reformation rückgängig machen und hat es auf blutige Weise mit seinem Jesuitenorden viele Jahrhunderte auch durchgesetzt. Eine schreckliche Geschichte der Verfolgung, auch was du erwähnt hast, Chiniqui und diese ganzen Geschichten, die später veröffentlicht wurden, was da alles gab, dieser Jesuiteneid, bis hin zur Tötung von Leuten, die im Wege stehen. Das ist Jesuitentum und das ist zum ersten Mal, und man hat immer verhindert, dass so einer Papst wird, und jetzt ist einer solcher auf dem Thron. Und der gilt so als freundlich, als nett, als bescheiden. Und ich sage, er ist einfach sehr schlau. Sehr schlau. Nun, natürlich, jeder Mensch steht vor Gott. Wir wollen nicht über den einzelnen Menschen ein Urteil treffen. Aber der Jesuitenorden an sich steht für die Gegenreformation. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen soll oder nicht. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem neuen Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Es ist nur als ein Beispiel. Und wir haben auch über die Ökumene gesprochen. Und dann sagte dieser Ich denke schon, es ist ein Bruder, ja, wir haben auch gebetet da noch und so. Aber er hat dann gemeint, dieser Papst, der sei so positiv. Ja, so positiv. Es hätte keine Reformation gebraucht, wenn der damals bei Luther gewesen wäre. Dann habe ich gesagt, ja, aber der ist doch Jesuit. Das ist doch alles nur eine Taktik. Ich habe es versucht zu erklären, betet auch für diesen Bruder. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, Blauäugigkeit, ich weiß nicht, ob es blauäugig ist. Da gibt es auch einen Professor, Doktor, wisst ihr, wer jetzt kommt, welcher Name? Thomas Schirmacher, vielleicht bekannt. Der hat auch mal an einer bibeltreuen Akademie in Basel studiert. Hochbegabter Mann, ist aber jetzt aufgestiegen zur Weltallianz, da in die höchsten Gremien. Und der veröffentlicht ein Buch, Kaffee trinken mit dem Papst. Das ist bekannt, Bestseller im evangelikalen Bereich, SCM, die verbreiten das ja alles, nicht? Diese ökumenischen großen Medienkonzerne im evangelikalen Bereich. SCM ist also ökumenisch-charismatischer Medienkonzern, der sämtliche großen Verlage aufgekauft hat. Ist auch Ökumene. Und da erscheinen in solchen Verlagen, ich weiß nicht genau, welchem das jetzt war, aber in diesem ganzen Konzern wird es vertrieben, Kaffee trinken mit dem Papst. Also das ist ein ganz lieber Mann, der mag uns Evangelikale, der lädt die Evangelikalen ein, lädt auch die Pfingstler ein, die Charismatiker, alle sind willkommen. Aber sie sollen unter den Mantel kommen, dieses großen Papa, der auch die Religionen alle umfasst. Im Mittelpunkt in Assisi stand der Papst mit seinem weißen Gewand. Das ist die Integrationsfigur dieses integralen Humanismus, wo alles auf die menschliche Ebene gezogen wird und die Ebene zu Gott zwar noch behauptet wird, aber im Grunde durchschnitten ist, indem man Gottes Wort widerspricht. Dem ersten Gebot zum Beispiel, das ja grundlegend ist. Die ganze Bibel ist durchzogen vom ersten Gebot. Die Könige wurden immer dann gerichtet und haben Gott missfallen, wenn sie das erste Gebot übertreten haben. Wenn man das liest, die ganzen Bücher im Alten Testament, es geht immer wieder um Götzendienst, um fremde Gottheiten und heute ist das in die Kirchen eingedrungen, auch in die evangelische, braucht man gar nicht sagen, dass die besser sei. Auch in manche Freikirchen schon. Ich werde noch übermorgen mit Gottes Hilfe etwas dazu sagen müssen, mit schwerem Herzen. Papst Franziskus ist ein Jesuit mit extrem ökumenischer Zielsetzung und er ist auch in seiner eigenen Kirche nicht unumstritten. Gerade heute kam die Meldung, dass eine Spaltung im Vatikan sogar bevorstehen könnte, weil viele, auch sogar Kardinäle, Bischöfe, sagen, der ist uns zu liberal, der ist uns zu modern, der will jetzt auch den Zölibat lockern und so weiter und so fort, wobei das ja gut wäre, ja, das Zölibat ist auch unbiblisch. Aber wie gesagt, die haben zurzeit ziemliche Diskussionen zwischen den konservativen und liberalen Flügeln. Ist in einer Weltkirche kein Wunder, gibt es natürlich alle Richtungen. Aber er gehört auf jeden Fall zu den Modernisten und zu den freimaurisch geleiteten Päpsten. Das Jesuitentum und Freimaurertum sind ja wie Zwillingspaare. Jesuiten und Freimaurer. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, gerade wenn sich ein Jesuit als Papst Franziskus bezeichnet, es gibt ja auch den Franziskanerorden, die so als die friedliebenden, sanften Nachfolger dieses Franziskus gelten, dann ist er wahrscheinlich, vorsichtig gesagt oder deutlicher gesagt, nichts anderes als ein Wolf im Schafspelz. Ja, Franziskus, dieser Sanfte, der sogar den Vögeln gepredigt hat, und dann aber Jesuit Ignatius von Loyola mit Feuer und Schwert gegen die in seinen Augen ungläubigen Protestanten. Da stimmt doch irgendwas nicht, nicht, wenn der sich Franziskus nennt. Also, ich denke, das ist eine Tarnung. Und man sieht ja auch die Früchte, wie er versucht, auf die Liebe Tour, auf die sanfte Art Evangelikalen einzuholen. Und jetzt war ja etwas sehr Verräterisches geschehen. Ist nicht das einzige Beispiel, aber ein sehr... was sehr viele wachgerüttelt hat im Internet, auf YouTube. Da erschien im Januar 2016 eine Videobotschaft, das ist so monatliche Gebetsanliegen, das fing damals an, 2016. Und die erste Botschaft, die war gleich schon sehr hammermäßig, sage ich mal, wie es heute Jugendlichen sagen würden. Die nennt sich das Video vom Papst und ging über den interreligiösen Dialog. Wer hat das Video gesehen? Ja, doch etliche. Da ist ja so, da sieht man erstmal, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, erstmal ein Buddhist, der sagt, ich setze mein Vertrauen auf Buddha. Dann sieht man einen Muslim, ich glaube an Allah. Und dann sieht man auch einen Juden, ich glaube an Gott. Und dann noch einen Christen, ich glaube an Christus und so. Und dann heißt es, uns alle verbindet die Liebe und wir sind alle Kinder Gottes. So in diese Richtung geht dieses Video. Ich habe es nicht ganz wörtlich abgeschrieben, aber wer es gesehen hat, wird es auch so erlebt haben. Das war so, sogar so der Hammer, dieses Video. Ich habe mal im Internet recherchiert, wer alles dazu Stellung genommen hat. Dass einerseits hier zum Beispiel von Gemeindenetzwerk der Bruder Johann Hesse eine Beurteilung geschrieben hat. Ich zitiere gleich noch was draus. Aber zum Beispiel auch der ebenfalls sehr umstrittene Dr. Johannes Hartl aus Augsburg. Sogar der hat kritisch dazu Stellung genommen, obwohl er selber auch ein ökumenischer Charismatiker ist. Als Katholik viele Evangelikale einfängt. Aber er bleibt katholisch und führt damit die Leute letztendlich doch Richtung Rom, ob er es will oder nicht, auch wenn er sagt, ich führe sie zu Christus. Aber solange er in der römisch-katholischen Kirche bleibt, gehört er dazu und hat praktisch auch eine Unbedenklichkeitserklärung von seinem zuständigen Regionalbischof erhalten, dass er im katholischen Glauben wirkt. Ich will jetzt nicht über Johannes Hartl reden, das haben andere getan, Michael Kotsch, Abdul Memra und jetzt auch Wolfgang Nestvogel, könnt ihr alles auf YouTube sehen, sehr gute Stellungnahmen dieser Brüder. Aber auch er schreibt kritisch dazu, zu diesem Video folgendes, ein erklärungsbedürftiges Video sei das. Und versucht dann den Papst noch so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Vielleicht haben die anderen das nur so verändert und so. Er hat es vielleicht gar nicht so gewollt. Aber er schreibt dann doch, tatsächlich scheint es dort nicht so selbstverständlich zu gelten, dass jeder ein Kind Gottes ist in der Bibel, schreibt er gegen den Papst. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Tatsächlich befindet sich der Mensch in seinem unerlösten Zustand ohne Christus, eben im Zustand der Unversöhntheit, der einen Feindschaft mit Gott. Auch diese Tatsache ist dem Papst freilich nicht nur bekannt, sondern in seiner Verkündigung durchwegs präsent. Meine Frage lautet daher schlichtweg, wie es zu diesem missverständlichen Video kommen konnte. Also der schreibt da sehr vorsichtig, er will ja nicht austreten, aber er findet es auch befremdlich zumindest, dieser Hartl. Aber weil er näher an der Wahrheit ist als der Papst, ist er umso gefährlicher. Ja, je näher es an der Wahrheit dran ist und trotzdem falsch, umso gefährlicher wird es. Also Vorsicht. Viel deutlicher schreibt, ich würde sagen, unser Bruder, Pastor Johann Hesse vom Gemeindenetzwerk.de, der schreibt hier unter der Überschrift, sind wir alle Kinder Gottes? Fragezeichen zum Gebetsvideo des Papstes. Bringt er drei sehr gute Kritikpunkte. Er geht darauf ein, auf die Frage, sind wir alle Kinder Gottes? Sagt natürlich nicht, wir sind Geschöpfe Gottes, aber Kind Gottes wirst du nur, wenn du den Herrn aufnimmst. Johannes Evangelium Kapitel 1 und Johannes 1, Vers 12, was übrigens auch Johannes Hartl zitiert hat. Und das Zweite, glauben wir alle an die Liebe? Und da schreibt er auch sehr treffend, Liebe gibt es ja verschiedene Deutungen. Humanistisch, ja, so wie in den Schlagern, wir haben uns alle lieb, aber die göttliche Liebe ist was ganz anderes. Die hat sich in seinem Sohn erfüllt, indem der Herr Jesus ans Kreuz auf Golgatha ging, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das ist die Liebe. Und die wird nur erfahren, wenn wir den Herrn Jesus in unser Herz aufnehmen. Sonst sind wir nicht anteilig dieser göttlichen Liebe. Und dann die entscheidende Frage, gibt es viele Wege zum Heil, so wie dieses Papstvideo suggerieren könnte? Und da gilt natürlich ganz klar, dass nur Jesus der Weg zum Heil ist. Ich finde es sehr schön, wie der Bruder Hesse hier formuliert, das möchte ich vorlesen. Damit widerspricht der Bischof auf dem Petrusstuhl, also der Papst mit diesem Video, dem Apostelfürsten Petrus, der vor dem Hohen Rat in Jerusalem sagte, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Aber wir wissen ja, Petrus war nicht der erste Papst. Petrus hatte keinen Nachfolger. Das Papsttum ist eine Erfindung von Menschen, beziehungsweise von Dämonen inspiriert, weil es ja ein Machtanspruch ist über die Seelen der Menschen und über die Herrscher auf Erden, der in der Bibel keinen Anhaltspunkt hat. Und wenn sich jemand als Stellvertreter Jesu Christi bezeichnet, dann heißt es ja anstelle von Christus. Und anstelle von Christus bedeutet Antichristus. Sehr entlarvend, nicht? Sich so bezeichnen. Wobei ich der Meinung bin, dass der Papst selber zwar antichristlich ist, das Papsttum als solches, jetzt nicht der Papst unbedingt, aber das Papsttum in sich, aber es ist antichristlich, aber er dürfte nach meiner bescheidenen Erkenntnis der Antichrist ein politischer Führer sein und das Papsttum wahrscheinlich der falsche Prophet sein, der dem Antichristen zuspielt, der diese Zeichen und Wunder dann tun wird, der die religiöse Verehrung erzeugen wird. Da ist das Papsttum prädestiniert dazu, weil es eine Integrationsfigur ist für sämtliche Religionen. Ja, ich komme zum Ende. Ich weiß, es war sehr viel, sehr anstrengend, aber deshalb nehmen wir es auch auf. Ihr könnt das nochmal in Ruhe nachhören. Ich habe jetzt hier so viele Zettel. Das, diese Zettelwirtschaft. Ich wollte noch ein Zitat zum Abschluss bringen. Finde ich jetzt aber nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich wollte noch sagen, dass wir wachsam bleiben müssen. Also mit Zettel mal beiseite. Dass wir wachsam bleiben müssen und nicht auf Verführung hereinfallen. Egal, ob sie in plumper Form daherkommt, wie es etwa in diesem Papstvideo ist, oder in sanfterer Form, wie es manche machen, die so diesen Schulterschluss suchen zwischen katholisch, evangelisch, orthodox und all diesen Kirchen. Solange diese Kirchen sich nicht reformieren, das heißt zur Bibel allein zurückkehren, können wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Aber die katholische Kirche kann es leider nicht tun, weil sie sich durch ihre sogenannten unfehlbaren Dogmen fest zementiert hat. Die müsste sich auflösen, müsste alle unbiblischen Dogmen widerrufen und dann ganz neu anfangen als biblische Gemeinde. Dann können wir zusammenarbeiten, aber nicht so, wie es jetzt ist. Denn jetzt funktioniert Ökumene nur so, dass sie in Richtung Rom geht und nicht umgekehrt. Ökumene, habt ihr vielleicht schon gesehen, die geht niemals in Richtung Wittenberg oder in Richtung Bad Blankenburg oder so. Die geht immer nur in Richtung Rom, nur in diese Richtung. Lassen wir uns nichts vormachen. Und wenn heute auch von führenden Evangelikalen gesagt wird, der Papst ist unser Bruder und er ist ja so harmlos, mit dem kann man Kaffee trinken und alles. Ja, menschlich mag er ja ganz nett sein. Ich würde ihm vielleicht auch sagen, hallo, wie geht's und so. Aber ich glaube nicht, dass ich zusammen mit ihm beten könnte. Denn der betet zu verstorbenen Menschen, zu verstorbenen sogenannten Heiligen, zur angeblichen Maria. Ist nicht die biblische Mutter Jesu, sondern die Himmelskönigin nach Jeremia und Jesaja, die hier verehrt wird. Im Konzil von Ephesus, 421 nach Christus, da hat man ja vorher schon diese Artemis und Diana verehrt und da haben sie dann die Muttergottheit eingeführt. Und solange all diese Lehren da sind, die Himmelfahrt Marias, die unbefleckte Empfängnis Marias, die Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht, solange diese Dinge und vieles andere nicht widerrufen ist, können wir keine Gemeinschaft haben mit Vertretern der katholischen Kirche. Die müssen, genau wie ich es getan habe, austreten, Buße tun darüber und dann sich in biblischen Gemeinden versammeln. Das ist der einzige Weg. Unser Thema lautete die Rolle der katholischen Kirche in der Endzeit. Wir haben gesehen, es ist eine sehr wichtige Rolle, denn sie arbeitet zusammen mit den Gremien wie UNO, Europäische Union, und bildet praktisch das religiöse Integrationsmittel und Bindeglied hin zu diesen politischen Gremien. Und dadurch hat sie eine wichtige Rolle in der Endzeit, nämlich, ich würde sagen, Hure Babylon, so wie wir es am Anfang gehört haben aus Offenbarung 17. Aber wenn die politischen Gremien und der Antichrist diese Hure nicht mehr brauchen, das steht auch in Offenbarung 17 und 18, dann wird er sie abwerfen. Es ist praktisch ein nützliches Instrument, damit die antichristliche Herrschaft aufgebaut wird. Wie gesagt, wir sagen nichts über den einzelnen Katholiken, aber über das katholische System, das vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer mehr und massiv beeinflusst wurde von dem satanischen Geist der Freimaurerei, um das mal so deutlich zu sagen. Und es gibt ernsthafte Katholiken, die das auch sehen und die sich abgespalten haben. Ich schätze die Traditionalisten auf einer Seite sehr. Die wollen noch den echten Katholizismus, so wie er früher war. Aber sie sind leider auch verirrt, weil sie ihre Sonderlehren weiterhin vertreten, die zur Bibel hinzugekommen sind. Wenn sie die weglassen würden und allein zur Bibel zurückkehren, dann könnten wir auch zusammen mit ihnen beten. Aber dieser Tag wird wahrscheinlich nicht kommen, denn auch sie haben diese Dogmen. Aber wir können beten auch für diese Menschen, dass sie wirklich erkennen, mit den Reformatoren allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade und allein Jesus Christus sei die Ehre. Amen. Ich möchte nur einladen zum Gebet und bitten, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger, heiliger Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir haben jetzt vieles gehört, was alles im Katholizismus heute stattfindet. Und wir wollten nicht urteilen über den einzelnen ernstmeinenden Katholiken, aber du siehst dieses System, das so unterwandert wurde von vielen Irrlehren über die Jahrhunderte und besonders auch jetzt im 20. und 21. Jahrhundert. Herr, schenk, dass viele das noch durchschauen und merken, Herr Jesus, du bist der einzige Weg zum Himmel. Du hast durch dein Opfer am Kreuz auf Golgatha uns reingewaschen durch dein Blut. Und wer das im Glauben annimmt, wird gerettet. So hilf allen, die noch suchend sind, die verirrt sind, dass sie dich als den einzigen Herrn und Heiland erkennen und alle Menschenverehrung, Menschenverherrlichung beiseite lassen. Ja, Herr, erbarme dich und lass uns ein Licht sein, dass wir auch solchen Menschen die Botschaft weitersagen. Schenk uns Mut und Freudigkeit und Gelegenheiten, dich zu bezeugen. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.